Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident sagte, die Anreize für Mikrounternehmen ist erforderlich. Indonesische Außenministerin erklärt, die Gründe für Garuda Indonesia Flugrouten nach Australien. Indonesische Außenministerin übermittelt die Anzahl der COVID-19-Ausländer in Indonesien. ADB gewährt der indonesischen Regierung 1,5 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der COVID-19-Reaktion. Der indonesische Export steigt 10%. Mitten in COVID-19 ist der Export von Fischerei ermutigen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin hat erklärt, dass der reale Sektor in der COVID-19-Pandemie überleben muss, damit es keine Entlassungen für die Arbeiter gibt, da diese Unternehmen die meisten Arbeitskräfte aufnehmen. Um diesen Sektor am Laufen zu halten, brauche man Anreize und verschiedene Anstrengungen zu seinem Schutze, äußerte er am 22. April in seinen sozialen Medien. Um die Wirtschaftssektoren, die in direktem Zusammenhang mit der Gemeinschaft stehen, zu fördern, hat die Regierung einige Maßnahmen vorbereitet. Erstens soll es eine umfassende Bewertung aller betroffenen realen Sektoren geben. Bei der zweiten Strategie priorisiert die Regierung auch die Bereitstellung von Anreizen für Kleinstunternehmen, da diese das Potenzial haben, die Wirtschaft der Gesellschaft zu werden. Der Vizepräsident fuhr fort, dass sich die Regierung zurzeit nicht nur auf die Klein- und mittelständischen Unternehmen, sondern auch auf Kleinstunternehmen fokussiere. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die Fluggesellschaft Garuda Indonesia weiterhin die Flüge nach Australien anbietet. Ministerin Retno Marsudi erklärte am Donnerstag, dem 23. April, vor der Presse in Jakarta, dass der Flug immer noch durchgeführt werde, um der Rückkehr von Bürgern, sowohl indonesischen Staatsbürgern als auch Ausländern aus Indonesien, zu dienen. Ministerin Retno sagte auch, dass die Flüge von Garuda Indonesia noch offen seien, um sicherzustellen, dass der Warenfluss in und aus Indonesien weiterhin läuft. Außenministerin Retno Marsudi betonte, dass die Begrenzung des Flusses menschlicher Bewegungen den Warenfluss nicht einschränken könne, da viele Länder der Welt Hilfe aus dem Ausland benötigen, sowohl in Form von medizinischen Geräten als auch von Medikamenten.
I have a regular communication with Garuda. In fact, This morning I had again my communication with Garuda Indonesia.
Komunikasyon mit Garuda. Tatsehli hata i hoyte morgen wieder meine Kommunikation mit Garuda Indonesia. Kita sahodas Garuda Indonesia immernoch einmal pro Woche nach Sydney und Melbourne flieg, trek tatsehli da cubai di mention na hause cubring. Nih nur ein Indonesia Bürgerheim, sondern auch ein anderes Bürgerheim. Dies ist auch sehr wichtig, den Warenfluss sicherzustellen. Wie ich Ihnen bereits sagte, gilt die Beschränkung für den Personenverkehr nicht jedoch für den Warenfluss. In der Zwischenzeit erklärte Außenministerin Retno L.P. Marsudi im Zusammenhang mit der Abschaffung der Reisebeschränkungen von und nach Indonesien, dass dies im Einklang mit der Entwicklung der Pandemiesituation geschehen werde. Ihr zufolge ist die vorübergehend und wird weiter evaluiert. Ministerin Retno Marsudi betonte, dass die indonesische Regierungsmaßnahme darauf abzielte, die COVID-19-Kurve in eine horizontale Richtung zu bewegen. Die indonesische Außenministerin Retno L.P. Marsudi sagte, dass die Gesamtzahl der von COVID-19 betroffenen Fälle von Ausländern in Indonesien 387 Fälle betrug, wobei 295 Personen derzeit isoliert sind. Von diesen wurden 13 Menschen für tot erklärt und 11 von ihnen hatten eine angeborene Krankheit. Darüber hinaus sagte Ministerin Retno in einer virtuellen Presseerklärung am Donnerstag, dem 23. April in Jakarta, dass derzeit 49 ausländische Staatsangehörige in Indonesien auf der Intensivstation sind. 27 andere Ausländer sollen sie vollständig erholt haben.
Out of 387 COVID-19 cases of foreign nationals in Indonesia, 13
von 387 COVID-19 Fällen von Ausländern in Indonesien wurden 13 Todesfälle verzeichnet, von denen 11 Grunderkrankungen hatten. 49 Personen werden behandelt, 27 Personen sind vollständig genesen und 295 Personen sind isoliert. In Bezug auf die Anzahl der Fälle von indonesischen Staatsbürgern im Ausland, die von COVID-19 betroffenen waren, sagte Außenministerin Retno Marsudi, dass die Gesamtzahl der positiv bestätigten indonesischen Staatsbürger im Ausland 540 Personen betrug, 385 wird behandelt, 131 Menschen erholten sich und 24 Menschen starben. Die Asiatische Entwicklungsbank hat eine Budgethilfe in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für Indonesien genehmigt, die Nation bei der Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die öffentliche Gesundheit, den Lebensunterhalt und die Wirtschaft zu unterstützen. Die Budgethilfe der ADB soll der indonesischen Regierung helfen, auf die Herausforderungen des COVID-19-Ausbruchs zu reagieren, sagte ADB-Präsident Masatsugu Asakawa in einer von Antara zitierten Presseerklärung. Asakawa sagte, die Budgethilfe werde von der Regierung mit einem starken Fokus auf die Armen und Schwachen, einschließlich Frauen, genutzt. Bis zum 23. April hatte Indonesien 7.775 bestätigte COVID-19-Fälle registriert, während die Zahl der Todesopfer durch das Virus 647 erreicht hatte. Während 960 Patienten nach ihrer Genesung aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Der indonesische Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte, dass die verarbeitende Industrie in Indonesien unter dem Druck der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie immer noch eine positive Dehnung zeigen könne. Dies spiegelt sich in der Erreichung der Exportwerte im ersten Quartal 2020 zu einem Überschuss in der Handelsbilanz wider. Minister Agus Gumiwang teilte am Donnerstag, dem 23. April in Jakarta, der Presse mit, dass die Schifffahrtsleistung im nationalen verarbeitenden Gewerbe in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,11% gestiegen sei. Im ersten Quartal 2020 erreichten die Exporte aus dem verarbeitenden Gewerbe 32,99 Milliarden US-Dollar, während der Importwert bei rund 31,29 Milliarden US-Dollar lag. Damit ergibt sich ein Überschuss von 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP zufolge zeige die Leistung der Rohstoffexporte im nationalen See- und Fischereisektor angesichts der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ermutigende Zahlen. Der Generaldirektor für Wettbewerbsfähigkeit bei der Stärkung der Meeres- und Fischereiprodukte des Indonesischen Ministeriums für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Nilanto Perbowo, sagte, nach den ihm vorliegenden Daten sei der Wert der Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,5% stark gestiegen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.183 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.337 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.786 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema COVID-19-Pandemie und Religionsausübung für Muslime, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Muslime sind die zweitgrößte religiöse Gruppe der Welt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 hatte der Islam 1,8 Milliarden Anhänger, der etwa 24% der Weltbevölkerung gebildet hat. Ramadan, ein heiliger Monat für Muslime, hat in diesem Jahr am 24. April begonnen. Wie immer ist der Ramadan ein wichtiger Moment für die islamischen Länder geworden. Insbesondere in Saudi-Arabien gibt es zwei Hauptmoscheen für Muslime, nämlich Masjidil Haram in der Stadt Mekka und die Nabawi Moschee in Medina. Nachdem die COVID-19-Pandemie verschiedene Länder, einschließlich Saudi-Arabien, angegriffen hat, müssen die beiden Moscheen nun geschlossen werden, um die Ausbreitung des tödlichen Virus zu verhindern. Der diesjährige Ramadan ist sehr unterschiedlich geworden, weil die Menschen verschiedene Religionsausübungen wie immer nicht durchführen können. Die kleine Pilgerfahrt Umrah als eine Form der Massenverehrung in Mekka und Medina, die oft im Ramadan-Monat abgehalten wird, hört automatisch auf. Es wird befürchtet, dass die Umsetzung der Hajj-Pilgerfahrt in diesem Jahr am Ende Juli auch nicht ablaufen könne, wenn das Coronavirus weiterhin die Welt betrifft. Auf anderer Seite habe der saudi-arabische König Salman laut den saudi-arabischen Medien beschlossen, die beiden Moscheen weiterhin jeden Abend für typische Ramadan-Gottesdienste wie Taraweh und Qiyamul Lail-Gebet zu öffnen, obwohl er beschlossen hat, die Städte Mekka und Medina zu schließen. Dies gilt jedoch nur für die begrenzten Kreise wie die königliche Familie und ihre Mitarbeiter. Danach werden die beiden Moscheen wieder geschlossen. Die Geschichte hat aufgezeichnet, dass der Abschluss der Hajj-Pilgerfahrt, in dem alle Muslime aus aller Welt daran teilnahmen, sich bis zu 40 Mal ereignete. Dem sein nach werde die saudi-arabische Regierung die Hajj-Pilgerfahrt 2020 schließen, wenn sie die COVID-19-Virus-Pandemie weiter verschlimmert. Angesie der Schließung von Mekka und Medina für die Umsetzung des Ramadans und auch die Hajj-Pilgerfahrt in diesem Jahr ist es deutlich zu sehen, dass die COVID-19-Pandemie Auswirkungen für die Welt, insbesondere die Muslime, nicht nur auf den Gesundheit- oder Wirtschaftsbereich, sondern auch auf den Religionsbereich. Das ist sehr spürbar. Es bleibt zu hoffen, dass die COVID-19-Pandemie schnell vergehen und die Situation wieder normal werden könnte, sodass besonders die Muslime alle Religionsrituale ohne Hindernisse ausüben können. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, einige historische Ereignisse passierten am 24. April. Wie folgt. Wir beginnen mit der Erfindung von BCG-Impfstoff. Dr. Albert Kalmete und die Forscherin Camille Guérin gelang es, einen Impfstoff gegen Tuberkulose, TBC, zu finden, den Bacillus Calmette-Guérin BCG-Impfstoff. Ihre Forschungen zur Suche nach dem Impfstoff begannen im Jahr 1906, als Guérin eine Resistenz gegen Lungenerkrankungen fand, die mit dem Vorhandensein des im Blut lebenden Bacillus Tuberkelvirus zusammenhängt. Nachdem es den beiden Forschern gelungen war, den BCG-Impfstoff zu finden, wurde der Impfstoff in Paris an Babys getestet. Im Jahr 1930 hatte das BCG-Impfprogramm jedoch eine Katastrophe mit dem Tod einer Reihe von Babys in Deutschland aufgrund von Tuberkulose verursacht, selbst nachdem sie den Impfstoff erhalten hatten. Im Jahr 1950 erhielt die Universität von Illinois in den Vereinigten Staaten die Lizenz, diesen Impfstoff herzustellen und in Amerika zu verkaufen. Aufgrund des starken Widerstands der amerikanischen Gemeinschaft gegen die Verwendung des BCG-Impfstoffs wird dieser Impfstoff jedoch nicht routinemäßig verwendet. Am 24. April 1967 starb Kosmonaut Wladimir Komarov in Soyuz 1. Soyuz 1 war ein Teil des Weltraumprogramms der Sowjetunion und wurde am 23. April 1967 mit einem Kosmonauten Oberst Wladimir Komarov in die Umlaufbahn gebracht. Wladimir Komarov starb, als das Flugzeug abstürzte, als er am 24. April 1967 zur Erde zurückkehrte. Die Ursache für den Sturz von Soyuz 1 war eine Beschädigung des Bremssystems des Flugzeugs. Infolgedessen landete das Flugzeug hart auf der Erde und tötete Komarov. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Asien-Afrika-Tag, den man jeden 24. April feiert. Der Asien-Afrika-Gipfel oder die 60. Asien-Afrika-Konferenz fanden vom 19. bis 24. April 2015 in Jakarta und Bandung, West Java statt. Die Konferenz stimmte zu den 24. April als Asien-Afrika-Tag und Bandung als Hauptstadt der Solidarität mit Asien-Afrika zu etablieren. Die Entschlossenheit am 24. April bezog sich auf den letzten Tag der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz von 1955. In der Zwischenzeit wurde Bandung als Hauptstadt der Asiatisch-Afrikanischen Solidarität ausgewählt, da dies der erste Ort war, an dem die Asiatisch-Afrikanischen Konferenz stattfand. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Programm Indonesien hat heute das Thema Regierung befreit den Import von Waren bezüglich Covid-19 von Einfuhrzoll und Steuer. Die Regierung erlässt eine allgemeine Befreiung von Einfuhrzöllen und Einfuhrsteuern für die Waren zur Behandlung von Covid-19 der Zentralregierung, den Regionalregierungen, Einzelpersonen, juristischen Personen und nicht-juristischen Personen. Der Generaldirektor für Zoll- und Verbrauchsteuer Heru Pambudi sagte am Sonntag, den 19. April, in einer Pressemeldung in Jakarta, dass die neuen Zoll- und Steuerbefreiungen für den Inlandsbedarf sehr hilfreich seien. Alle Waren seien von der Einfuhrabgabe und/oder der Verbrauchsteuer befreit und unterlegen nicht der Mehrwertsteuer MWST und der Umsatzsteuer auf Luxusgüter PPNBM. Darüber hinaus bestehe eine Befreiung von Erhebung der Einkommensteuer PPH Artikel 22 über Einfuhr von Waren zum Zweck der Behandlung von Covid-19 sowohl für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke. Herr fügte hinzu, dass es in dieser letzten Regel 73 Arten von Waren gebe, die bei den Zoll- und Steuereinrichtungen frei sein würden. Zu diesen Artikeln gehören Hände, Desinfektionsmittel und Produkte, die Desinfektionsmittel enthalten, einschließlich medizinischer Seifen wie Desinfektionsseifen, Testkits und Reagenzienlaboratorien für unter anderem Massentests, Schnelltests sowie Polymer Acetaten-Reaktionen, PCR, verarbeitete Kulturmedien zur Entwicklung von Tapfertest-Mikroorganismen sowie Gruppen von Arzneimitteln und Vitaminen. Zu den Gruppen medizinischer Geräte gehören Thermometer, beatmungsgeräte Tuffer, menschliche Wärmescanner, Spritzen, elektrische und nicht elektrische In-vitro-Labortestgeräte sowie Sauerstofftherapiegeräte für Baby-Inkubatoren. Andere Gruppen von Waren, nämlich persönliche Schutzausrüstungen, PSA, umfassen Masken, Schutzanzüge, Handschuhe, Fußschutz, Gesichtsschutz, Kopfschutzausrüstungen und Schutzbrillen. Um dies zu vereinfachen, werden die Daten elektronisch über das INSW-Portal Indonesian National Single Window oder schriftlich an den Leiter des zuständigen Zollamtes übermittelt. Die Einreichung einer Erklärung wird für den Import von Warenversand und Gepäck von Passagieren ausgeschlossen, deren Wert die Kosten der Waren an Bord nicht übersteigt oder keine Schiffkosten, kostenlos an Bord oder FOB von $500 enthält. Daher ist es nicht erforderlich, einen Antrag einzureichen. Laut Budi reiche ein ausgefüllter Antrag aus dem Ausland mit Waren, Lieferdokumenten oder Frachtbriefen CN für den Versand oder Zollanmeldung für Passagiergepäck aus. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
As the clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, other bearer alike. I'm a care for life, a baggage, a carry heavier like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You right here next to me, enjoy my tune now.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien laden wir Sie nach Pekalongan, Zentraljava ein, den Geschmack von Tahlil Kaffee zu genießen. Liebe Zuhörer, Indonesien ist in der Tat reich an vielfältiger Küche. Einer der Orte in Indonesien, die nicht nur wegen des Batiktuches, sondern auch wegen der Gerichte berühmt sind, ist Pekalongan. Eine von den Spezialitäten ist der Tahlil Kaffee. Kann nur in Pekalongan, Zentraljava genossen werden. Eine arabische kulturelle Anpassung in Pekalongan, weil die Bewohner aus mehreren Nachkommen, javanische und arabische, bestehen. Zunächst war der Tahlil Kaffee ein Getränk, das bei dem Tahlilan-Prozess einem gemeinsamen Gebet serviert wurde, für kürzlich verstorbene Personen zu beten. Aber später wurde der Tahlil Kaffee zu einer kulinarischen Angelegenheit in der Stadt Pekalongan. Dieser Kaffee ist nicht wie andere Kaffeesorten, da es ihn in mehr als 7 gemischte und aufgebrühte Gewürzarten gibt. Sie können Verkäufer dieses Getränkes in der Umgebung des Platzes Pekalongan finden. Eine Tasse Kaffee kostet nur 1.500 Rupiah, mit zusätzlicher Milch 2.500 Rupiah. Normalerweise wird der Tahlil Kaffee-Stand nach dem frühen Abend geöffnet. Liebe Zuhörer, die benötigten Zutaten für die Herstellung des Tahlil Kaffees sind 3 Liter Wasser, 20 Nelken, 10 cm Ingwer, 10 cm Zimt, 9 Kardamonsamen, 7 zerstoßene Zitronengräser, 3 Schrauben Baumblätter, 1 halbe Muskatnuss, 200 Gramm pürierten Palmzucker und 200 Gramm Kaffeepulver. Zuerst werden alle Zutaten außer Palmzucker und Kaffeepulver aufgebrüht, bis alle Zutaten gekocht sind. Danach wird die Hitze reduziert und der Kaffee 2 Stunden lang gekocht. Dann wird Palmzucker hinzugegeben und gekocht, bis sich gelöst hat. Und schließlich wird Kaffeepulver hineingegeben und umgerührt. Nun ist der Tahlil Kaffee fertig zu servieren. Der Tahlil Kaffee ist besonders Köstlich in der Kombination von Mendoan, Ketan Kinco oder gebratenen Erdnüsse. Mendoan Tempe ist Tempe, das mit Mehlteig bedeckt wird und dann wird gebraten. Ketan Kinco ist Klebreis, der schon gekocht und mit Palmzuckerbrühe übergossen wird. Diesem Kaffee kann man auch Milch hinzufügen. Der Tahlil Kaffee ist natürlich ein typisches Getränk von Pekalongan. Es wird auch gesagt, dass es eine Tradition der Pekalongan Gesellschaft ist, diesen Kaffee zu trinken. Dieses Getränk kann nicht nur unseren Geist beflügeln, sondern auch die Brüderschaft zwischen den Pekalongan Menschen verfestigen, da die Menschen normalerweise am Abend zu den Kaffeeständen mit Freunden gehen. Sie genießen den warmen Kaffee und auch sich zu unterhalten. Es wird angenommen, dass der Tahlil-Kaffee Körperschmerzen überwinden kann, da er den Körper wärmt und neue Energie aus dem Tahlil-Kaffee erhalten wird. Das war wunderbares Indonesien mit dem Tahlil Kaffee aus Pekalongan. Wenn Sie gerade in Zentraljava, genauer in Pekalongan sind, vergessen Sie nicht den Tahlil Kaffee aus zu probieren. Liebe Zuhörer, wir werden uns zu anderen interessanten Themen wieder treffen. Das ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti segala akan kurangi. Oh, bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Cita-cita dan impianku, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang kumiliki. Oh, dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar dan
yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Oh,
Genau bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über ein Informationssystem, genannt Ciripikan, das von ITS-Studenten erzeugt wurde. So bleiben Sie bei uns nur in Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Mit der Breite der Meeresfläche bis zu 2,3 Quadratkilometer ist der indonesische Meeresreichtum sehr groß. Wenn dies richtig verwaltet würde, könnte Indonesien in der Meeresfischproduktion unabhängig sein, ohne von anderen Ländern zu importieren. Deswegen hat ein Student vom 10 November Technologieinstitut oder ITS Alfian Bimanjaya einen neuen Durchbruch erzielt. Es handelt sich dabei um ein Informationssystem des Fischereipotenzials, dem sogenannten Ciripikan, mit dem er bei dem internationalen Wettbewerb Esri Young Scholars Award 2020 im letzten März zwei Preise gleichzeitig gewonnen hat. Er erlangte den zweiten Preis und war auch bevorzugter Gewinner zwischen anderen Finalisten geworden. Mit Ciripikan hat man das Ziel, eine raumbezogene Information über das Fischereipotenzial zur Verbesserung der Effektivität der Fischerei und des Fischevertriebs zu gewinnen. Darüber hinaus hat Ciripikan mehreren Funktionen der räumlichen Analyse, wie zum Beispiel eine Ansatzanalyse, einen Pfeiler, Routen- und Fahrtdauer, die von anderen ähnlichen Applikationen noch selten zur Verfügung gestellt werden. Bei der Erzeugung von Ciripikan Benutsta Alfian Bimanjaya, di Fern Erkundungstechnologie, insbesondere Satellitenbilder, des Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer, potentielle Gebiete für die Fischerei herauszufinden. Die Technologie des Geoinformationssystems oder SIG wurde auch verwendet, raumbezogene Informationen der Fischverbreitung in den potentiellen Gebieten zu analysieren und anzubieten. Alfian erklärte weiter, dass diese Funktionen von Sirifikat nicht nur eingeschränkt für Fischer als Fischlieferanten dienen können, sondern auch für Distributoren oder Fischverkäufer geeignet sind. Nicht nur Fischkonsumenten, sondern auch die Regierung als Regelverwalter können Sirifikat verwenden. In der Zukunft soll diese Technologie noch weiter entwickelt werden, insbesondere mit einem Datenupdate. Zurzeit sind die Informationen für die Fischerei monatlich verfügbar. Der zukünftige Plan ist, dass die Informationen oder CPPI wöchentlich, sogar aktualisiert täglich, zur Verfügung gestellt werden können. Das war dies und das mit dem Thema Das Informationssystem zum Fischereipotenzial, das sogenannte Sirifikat, ein Werk eines ITS-Studenten. Wir werden uns zu anderen interessanten Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Thank you. pase apuse ko kondao yara ko sore doreri frenso va dire ma ba ki pase
Voice of Indonesia.
See you, love it.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.